Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Sich bei diesem nasskalten, unfreundlichen, stürmischen Wetter auf den Weg zu machen, das erfordert doch einige Beherztheit und Entschlossenheit. Darüber freue ich mich, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar 2016, und wir laden Sie ein, nachzudenken über das Verhältnis von Jung und Alt, nachzudenken über die sogenannte Generationenfrage. Wer uns dabei hilft und inspiriert, das ist Frau Dr. Marianne Gronemeyer, langjährige Professorin für Erziehungswissenschaften und Autorin mehrerer Bücher. Sie hat ihrem Vortrag den Titel gegeben: Erfahrung und Hoffnung von verschwindenden Grenzen zwischen den Generationen. Dieser Untertitel von den verschwindenden Grenzen zwischen den Generationen ist ungewöhnlich und überraschend, denn üblicherweise werden ja ein Konflikt und eine größer werdende Kluft zwischen Jungen und Alten beschworen und damit zunehmende und sich verstärkende Grenzen zwischen den Generationen. Marianne Gronemeyer wird zeigen, dass dieses übliche Reden über die Generationen oberflächlich ist, naiv, klischeehaft, konstruiert, auch bewusst manipulativ und wenig hilfreich. Kurz ein paar Worte zur Person von Marianne Gronemeyer. Sie ist 1941 geboren, war wie gesagt lange Jahre, fast 20 Jahre lang Professorin für Erziehungswissenschaft an der Fachhochschule in Wiesbaden, und sie hat mehrere gesellschaftskritische Bücher geschrieben, von denen man eines gewiss als Klassiker, als Standardwerk bezeichnen darf, und das ist dieses Buch, Das Leben als letzte Gelegenheit, ein Buch über Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit, eine erhellende Analyse über die Ursachen und Folgen der atemberaubenden Beschleunigung des Lebenstempos und der damit verbundenen Weltveränderung und Erfahrungsarmut. Dieses Buch ist vor über 20 Jahren erschienen und es ist in meinen Augen heute aktueller denn je. Das kann man übrigens von vielen Büchern nicht sagen, die heute zwar auf der Bestsellerliste stehen, aber die in 20 Jahren völlig uninteressant und vergessen sein werden. Weitere Bücher von Marianne Gronemeyer beschäftigen sich mit der Macht der Bedürfnisse, mit Überfluss und Knappheit, mit der Kunst des Aufhörens, genug ist genug, und ein anderes Buch mit simplen Wahrheiten und warum ihnen nicht zu trauen ist. Ein ganz wichtiges Thema auch für unsere Reihe Wissen fürs Leben, weil simple Wahrheiten, einfache Erklärungen meistens sehr gefährlich sind, denn sie sind monokausal, sie sind eindimensional und sie erzeugen Scheinklarheiten. Oft sind es bestenfalls Halbwahrheiten oder bewusste Lügen. Damit betrügen diese simplen Wahrheiten die Menschen, hetzen sie oft auf und führen sie in die Irre. Andere gesellschaftskritische Themen, mit denen sich Marianne Gronemeyer befasst, sind beispielsweise Neid und Gier und die damit verbundene Frage: Sind Neid und Gier menschliche Laster oder ökonomische Tugenden, weil sie das Geschäft, den Umsatz ankurbeln? Für die internationale Erich-Fromm-Gesellschaft hat Marianne Gronemeyer darüber referiert, wie man dem Konsumismus trotzen kann. Und anlässlich des 10. Todestages ihres geschätzten Lehrers Ivan Illich hat sie darüber nachgedacht, wie seltsam ausgeprägt heute der Wunsch nach Fremdbestimmung ist, ganz im Gegensatz zu dem, was man üblicherweise von Autonomie und Selbstbestimmung erzählt. Liebe Frau Professor Gronemeyer, ich bin sehr dankbar, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, dass Sie die lange Anreise nach Feldkirch auf sich genommen haben. Ganz herzlich willkommen.
Abend. Ich bin überrascht, in so eine große Zuhörerschaft zu gucken und freue mich natürlich sehr und danke Ihnen, dass Sie mich hierher eingeladen haben und hoffe, dass wir uns über diesen Abend noch ein bisschen nachher verständigen können. Wenn über das Generationenverhältnis unter den begrifflichen Leuchtfeuern Erfahrung und Hoffnung nachgedacht werden soll, dann können wir uns doch endlich einmal aufatmend zurücklehnen, so scheint es, und können der ewigen Beunruhigungen müde etwas Positives erwarten, etwas, was Mut macht, wie man heute sagt. Denn Erfahrung und Hoffnung sind zwei durch und durch positiv besetzte Wörter. Und auch insoweit bewegen wir uns auf scheinbar sicherem Terrain, dass wir nämlich die Erfahrung den Alten zubilligen, sie aber auch von ihnen als das ihnen Geziemende einfordern, während wir die Jugend im Stand der Hoffnung wähnen. Die einen haben das Leben gelebt, sie haben viel Vergangenheit hinter sich und nur noch wenig Zukunft vor sich, und die ist schon vom Abschiednehmen gezeichnet. Vor den anderen breitet sich die Zukunft als eine Fülle der Möglichkeiten aus, die noch nicht durch getroffene Lebensentscheidungen dezimiert ist. Wir wissen ja, jede Lebensentscheidung schneidet uns von den nicht gewählten, den tausend anderen Möglichkeiten definitiv ab, so dass das Älterwerden auch als eine Art Engführung erscheint. Das Privileg der Jugend ist, dass noch nichts entschieden, sondern alles offen ist. In dieser Konstellation scheint es naheliegend, dass die Jungen von den Erfahrungen der Alten zehren und die Alten sich an den Hoffnungen der Jungen wärmen. Aber während wir dieses schöne Bild möglicher Einträchtigkeit malen, schwant uns bereits, dass daran fast alles nicht stimmt. Es stimmt nicht, dass die Alten qua Alter erfahren oder gar weise sind. Und wenn sie es ausnahmsweise doch einmal sind, dann sind sie Rufer in der Wüste oder längst verstummt in der Einsicht, dass es für ihre Erfahrungen keine Verwendung mehr gibt. Sie zählt nicht. Sie interessiert niemanden, wird bestenfalls den musealen Beständen zugeschlagen. Es stimmt nicht, dass die Jungen hoffnungsvoll auf die Fülle ihrer Möglichkeiten schauen. Und wenn der eine oder die andere es doch einmal tut, dann wäre das ein Indiz für erhebliche Widerstandskraft. Denn ihre Möglichkeiten gehen eine nach der anderen in Anpassungszwängen unter. Und die nehmen von ihnen Besitz, nicht erst beim Eintritt ins Erwachsenenalter, sondern schon beim ersten Blinzeln ins Licht ihres ersten Tages. Kaum sind sie da. Nein, sogar noch bevor sie da sind, werden die Ankömmlinge zurechtgestutzt, vermessen, gewogen, diagnostiziert, einsortiert, mit mehr oder weniger düsteren oder fabelhaften Prognosen ausgestattet. Für Hoffnung bleibt da wenig Platz. Es stimmt nicht, dass die Generationen neugierig aufeinander sind oder sich auseinandersetzen über Fragen ihres jeweils Angemessenen in der Weltseins. Normalerweise dulden sie sich wohlwollend, teils in wechselseitiger Missbilligung. Aber es herrscht zwischen ihnen eine geradezu klirrende Gleichgültigkeit. Oder es herrscht zwischen ihnen eine geradezu klirrende Gleichgültigkeit. Und doch ahnen wir, dass es unter der Oberfläche brodelt. Nicht wegen ihrer Interessenverschiedenheit, sondern wegen ihrer Interessengleichheit sind die Jungen und die Alten und die mittleren Generationen in einer Situation, in der der Scheinfriede aufgekündigt werden könnte. Alle wollen das Gleiche. Und das ist die Krux Und das hat Sprengkraft. Und darum stimmt es nicht einmal, dass es Generationen überhaupt noch gibt. Denn von Generationen zu sprechen ist nur dann sinnvoll, wenn sie sich auf eine charakteristische Weise unterscheiden in ihrem Wollen und in ihrem Vollbringen. Ich habe angefangen, darüber zu sinnieren, wie sich das Generationenverhältnis in meiner Lebensgeschichte, also in dem winzigen Ausschnitt der Weltzeit, in dem meine Erfahrungen entstanden sind, verändert hat. Diese Veränderungen sind dramatisch. Bevor wir uns also den Grenzen zwischen den Generationen zuwenden und fragen können, ob sie tatsächlich verschwinden und wenn ja, ob das ein Segen oder ein Fluch ist, stellt sich die Frage, was das eigentlich ist, eine Generation. Im berühmten 11. Buch seiner Confessionis sinniert Augustinus über die Zeit. Was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht. So geht es mir mit den Generationen. Ich kann ganz selbstverständlich mit diesem Begriff hantieren und unterstellen, dass mein Gesprächsgegenüber dasselbe darunter versteht wie ich, solange ich dem Gegenstand, der so prall gesättigt von Erfahrung erscheint, keine besondere Aufmerksamkeit schenke. Wenn ich ihn aber genauer ins Auge zu fassen versuche, verflüchtigt er sich, wird nebulös. Ja, es zeigt sich, dass diesem Begriff, mit dem sich so leicht und so erklärungskräftig operieren lässt, kein Gegenstand entspricht. Nichts, worauf ich zeigen könnte, schau dort, eine Generation. Das ist an sich nicht weiter verwunderlich, denn alle abstrakten Begriffe sind von der Art, dass man das von ihnen Bezeichnete nicht sehen oder anfassen kann, sondern nur denken kann. Nur wenn ich von der Generation spreche, dann spreche ich in der Regel von einem handelnden Subjekt. Die Generation tut dies und das. Sie setzt etwas ins Werk, sie macht benennbare Erfahrungen und Fortschritte, sie bringt einen besonderen Geist, ihren Zeitgeist hervor, sie lädt Schuld auf sich, sie gerät in Konflikt mit anderen Generationen, ihr stößt manches zu. Wer so aktiv ist, so geschichtsmächtig, der sollte doch auffindbar sein. Tatsächlich aber stelle ich betreten fest, der Akteur ist ein Phantom, ein Schwindel, ein Gespenst. Er ist nicht dingfest zu machen. Das ist befremdlich. Warum betrügen wir uns mit der Unterstellung der Vorhandenheit von etwas, das es so ganz offensichtlich nicht gibt? Wem und wozu nützt das Phantom Generation? Seit wann geistert es herum? Früher bezeichnete das Wort Generation die Lebensalter und es wurde darin zum Ausdruck gebracht, dass eines aus dem anderen durch Zeugung und Geborenwerden hervorgehe. Man bestimmte die Dauer einer Generation, um die Zeit nach Maßgabe der Lebensalter zu gliedern. Man durchwanderte sein Leben im Rhythmus der Generationenfolge und konnte mit der eigenen Lebensspanne an drei, äußerstenfalls vier Generationen teilhaben. Schon bei Homer verdankt Nestor seine Weisheit im Ratgeben dem Umstand, dass er zwei Generationen sterblicher Menschen vergehen sah und nun einer dritten beiwohnte. Und Herodot unternimmt den Versuch der geschichtlichen Periodisierung, wenn er auf ein Jahrhundert drei Menschenalter entfallen sieht. Daran hat sich nicht viel geändert. Auch heute meinen wir den Zeitraum von ungefähr 30 Jahren, wenn wir die Dauer einer Generation bezeichnen wollen. Es ist der Zeitraum, den die Weltneulinge erfahrungsgemäß durchschreiten müssen, ehe sie sich zutrauen können, das Heft in die Hand zu nehmen, sich in die Geschäfte der amtierenden Generation einzumischen, sie ihnen gar streitig zu machen und ihrerseits neue Menschen in die Welt zu setzen. Kaum verwunderlich, dass die Dauer einer Generation an den Lebensrhythmen und Geschäftsgängen der Männer abgelesen wurde. Frauen wechselten in erheblich jüngerem Alter von einer Generation in die andere. An all dem ist nichts Gespenstisches oder Phantomhaftes. Die Generationen hatten in den familiären oder gemeinschaftlichen Dramen von Angesicht zu Angesicht miteinander zu schaffen. Sie waren einander segensreich oder wurden sich gegenseitig zum Fluch. Sie förderten oder hemmten wechselseitig ihren Tatendrang. Die Passagen von einer Generation in die nächste, vom Wartestand in den Vorstand und schließlich in den Ruhestand, waren heikle Zäsuren in den Lebensgeschichten und Belastungsproben im Generationenverhältnis. Wir finden diese von Aufbruch und Abstieg, von Werden und Vergehen, von Inauguration und Abdankung geprägte Abfolge der Lebensalter in vielerlei Gestalt an den großen, dem Fortuna-Rad gleichenden Fensterrosen der romanischen oder frühgotischen Kathedralen, mit der links auf dem als rotierend gedachten Rad aufsteigenden Figur, darunter stand Regnabo, ich werde herrschen, der auf dem höchsten Punkt thronenden Figur, Regno, ich herrsche, der sich anklammernden, abstürzenden Figur, Regnavi, ich habe geherrscht, und der unter dem Rad zermalmten Figur, Sum sine regno, ich bin ohne Herrschaft. Heute haben wir es jedoch vorwiegend mit einem anderen Generationenbegriff zu tun, wiewohl die alte Bedeutung nebenher auch immer noch in Geltung ist, aber eine immer geringere Rolle spielt. Generationen kommen in dieser neuen Bedeutung nicht mehr durch Geburt zur Welt, sondern durch Diagnose. Sie werden ernannt, durch Definition zusammengeschmiedet. Die Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit ihres Weltverhältnisses wird verordnet. Die Generation ist eine Kopfgeburt sozialwissenschaftlicher oder werbepsychologischer Experten. Und was bei dieser Geburt zum Vorschein kommt, ist im Wortsinn ein Wechselbalg. Nach germanischem Volksglauben stehlen Zwerge oder Geister neugeborene Menschenkinder und tauschen sie gegen ihre eigenen hässlichen Kreaturen, eben gegen diese Wechselbälger aus. Was geht heute bei dieser böswilligen Vertauschung vor? An die Stelle der wirklichen, leibhaftigen, geburtlichen Menschenkinder treten entkörperte ihres unverwechselbaren Gesichtes und ihrer Leiblichkeit beraubte, aller Besonderheit entkleidete statistische Merkmalsträger. Denn nur in dieser vollkommenen Abstraktion und Leere sind sie empfänglich und aufnahmebereit für jene Identität, die ihnen von der Sozialwissenschaft verpasst wird. Und so werden konkrete, unverwechselbare Menschen, denen nichts anderes gemeinsam ist, als dass sie zur gleichen Zeit geboren wurden und in der gleichen Weltsekunde Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Greise sind, zu Repräsentanten einer durch Diagnose hergestellten Generation. Um den Repräsentationszwecken zu genügen, werden sie dann repräsentabel ausstaffiert mit identitätsstiftenden Requisiten und Eigenschaften und mit Kennungen und Signaturen aufgemöbelt, zuletzt in eine kleidsame Uniform gesteckt. Und dann haben sie eine Generationenidentität, will sagen, sie gleichen einander aufs Haar, sie sind Exemplare einer Art. Sie sind auf den Begriff gebracht. Sie fristen ihr Dasein als Merkmalsträger, sie bevölkern Statistiken und tanzen ganz bereitwillig nach der Pfeife ihrer Erzeuger. Sie erscheinen als Generation. Aber blutleer, leib- und seelenlos, unwirklich und gespenstisch, wie es ist, ist dieses Scheinwesen begierig, wirklich zu werden, um wirksam werden zu können. Statistische Konstrukte, diagnostisch hergestellte Tatsachen haben etwas Blutsaugerisches, etwas Vampirhaftes. Sie müssen sich leibhaftiger Menschen bemächtigen, um ihre Wirksamkeit entfalten zu können. Also erst ist das Konstrukt da, das Design einer Generation, und dieses Artefakt wird dann besonderen, unvergleichlichen, je verschiedenen Menschen, die zunächst nichts als ihr Alter gemeinsam haben, buchstäblich aufgepfropft, angedichtet. Angedichtet in dem doppelten Sinn, dass ihnen eine Falschaussage widerfährt und übergroße Nähe hergestellt wird. Das Konstrukt wird auf lebendige, konkrete Einzelwesen gemünzt, ihnen auf den Leib geschrieben, sodass sie es nicht mehr leicht abschütteln können, seiner Prägekraft kaum standhalten, bis ihnen diese Aufschrift schließlich wie ihre eigene zweite Haut vorkommt, das ihnen Halt gibt, ein juste au corps, das ihnen Halt gibt oder Haltung zu geben verspricht. Was ihnen verpasst wurde, mag ihnen auf einmal ganz passend vorkommen. Sie mögen sich sogar identifizieren mit dem, womit sie infiziert wurden. Danach gilt dann der mathematische Satz: Sind zwei Größen einer dritten gleich, dann sind sie auch untereinander gleich. Also sind zwei Personen dem Bild, das von ihnen gezeichnet wurde, gleich, dann gleichen sie auch einander. Die je besonderen Individuen sind auf diese Weise gleichgeschaltet. Dann statistisch verwertbar und, was viel wichtiger ist, bürokratisch verwaltbar. Die Kenntlichkeit und Einhelligkeit einer Generation ist scheinbar real. Es werden in einem Akt der Kolonisierung, der Gemeinmachung, die unverwechselbaren Gesichtszüge von Personen wegretuschiert, gesichtslose Gesichter, Vakuumgesichter aus ihnen gemacht. Es wird ein Wir-Gefühl erzeugt. Und aus dem kolonisierten Wir mag dann ein kolonisierendes Wir sich ausbilden, das selbstbewusst mit einem eigenen Anspruch auftritt, nämlich dem Anspruch, der Generalrepräsentant einer Epoche zu sein. Unversehens mögen sich leibhaftige Individuen so fühlen, wie sie angeblich sind. Sie mögen lernen, abzusehen von allem, was nicht ins Bild passt. Sie mögen lernen, sich so zu sehen, wie sie gesehen werden. Sie deuten vielleicht teils eitel, teils resigniert, der Zwang, der auf sie ausgeübt wird, als einen inneren Drang. Sie führen eine Art Drehbuchexistenz. Und so entstehen die Ausdrucksformen, die Diagnose bestätigen. Eine Generation meldet sich zu Wort auf eine für sie typische Weise. Sie betritt die Bühne. Voilà. Aber ist das nicht eine mutwillige Verdrehung von Ursache und Wirkung? Es gibt sie doch, die gemeinsamen Erfahrungen, die prägenden Ereignisse, die Erschütterungen und Verwerfungen, die Existenzbeben, die Kontinuitätsbrüche in den Ideen und Vorstellungswelten, die die Gleichzeitigen miteinander teilen. Es gibt doch dieses von allen gespürte Wanken des Lebensgefüges und die Anstrengung, es neu zu justieren. Es gibt doch eine Art Familienähnlichkeit der Gleichaltrigen, das Gesicht einer Epoche, die Gemeinsamkeit der Anschauung, also dessen, was die Zeitgleichen gemeinsam zu Gesicht bekommen haben. Es gibt doch den markanten Unterschied zur Vorgängergeneration und den zur nachkommenden Generation. Gewiss, auf eine bestimmte und begrenzte Weise sind Generationen Schicksalsgemeinschaften und die ihr Angehörigen werden durch diese Gemeinsamkeit gezeichnet. Aber jede und jeder Einzelne geht mit dem Epochenschicksal eben doch anders um. Er lebt und deutet die Erfahrungen auf eigene Weise und zieht andere Konsequenzen daraus. Man kann unmöglich sagen, die Angehörigen einer Generation sind so und so. Solche Charakterisierungen sind immer ein Angriff auf die Charaktere. Schaue ich mir aber die Generationenfolge, die im 20. Jahrhundert Karriere gemacht hat, in ihrer jeweiligen Typik und Bestimmung an, so gibt mir das zu denken. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs betritt die erste Kriegsgeneration die Bühne. Sie wird bald abgelöst von einer zweiten Kriegsgeneration. Eine Nachkriegsgeneration wird dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Mit zu kurz geratenem Abstand tritt die 68er-Generation auf, gefolgt von der Golf-Generation. Und heute verliert sich die Bestimmung des Generationentypischen ins Unbestimmte. Die Generationen X, Y, Z sind nacheinander aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob Sie davon überhaupt je gehört haben, von der Golf-Generation vielleicht gerade noch, aber heute ist in aller Munde die Generationsfolge X, Y, Z. Es ist doch beeindruckend, wie sich kaum merklich der Charakter der Generationensignatur ändert. Die Kriegsgeneration war als Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen, womit übrigens die Schuldfrage in den Hintergrund gedrängt wurde. Präziser wäre es allerdings gar nicht von einer Gemeinschaft, sondern von einer Kohorte zu sprechen, denn die Zwangsverbrüderung des modernen Generationentyps bildet keine Gemeinschaft, kein Zusammenschluss von Gleichgesinnten. Sie sind einander fremd, sie sind vereinzelt im verordneten Kollektiv. Die Nachkriegsgeneration steht unter dem Stern des Wirtschaftswunders. Sie ist eine Aufbaukohorte, die ihre diesbezüglich lustloseren Erben im Schlepptau führte, die von Helmut Schelsky sogenannte skeptische Generation. Die 68er-Generation ist diejenige der frustrierten Rebellen, die, gescheitert, reumütig in der verfemten Gesellschaft wieder untergekrochen sind und dafür mit Aufstieg belohnt wurden. Das ist so meine Generation. Und ab den 80er Jahren wird darauf verzichtet, die Generationenkennung überhaupt noch an das Tun und Erleiden, an Erfahrung oder Wirksamkeit zugleich geborener Menschen zu heften. Generationenbildend werden sie nun als Konsumenten von zeittypischen industriellen Produkten. Ihre Gemeinsamkeit, das, was sie als Repräsentanten einer Generation charakterisiert, wird Recht eigentlich nicht mehr Ihnen zugeschrieben, sondern den Dingen, den marktgängigen Waren, mit denen das Gros der Zeitgenossen sein Leben ausstaffiert. Die Golf-Generation ist kreiert. Ein Mittelklassewagen aus dem Hause VW wird epochemachend. Das ist ein entscheidender Schritt, eine buchstäbliche Umstülpung der Denkgewohnheit. Nicht weniger ist darin eingestanden, als dass die Menschen als Subjekte der Geschichte an den Rand gedrängt wurden, als Akteure haben sie ausgedient. Sie werden auf die Bediener-, Benutzer- und Konsumentenrolle fixiert und gehen am Gängelband ihrer industriellen Produkte. Das technische Gerät diktiert den Zeitgeist. Die Menschen werden gebildet durch ihre Geräte, ihre Apparate, ihre Medien und werden, was sie sind, durch den Umgang mit diesen Maschinen. Sage mir, womit, nicht mit wem, womit du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Alterskohorten sind vereinheitlicht dadurch, dass die ihnen Zugehörigen die Produkte ihrer siegreichen Produkte sind. Generationen vom Schlage der Golfgeneration sind folglich beliebig vermehrbar, jedes denkbare Produkt. Solange es nur hinreichend trendy ist, kann eine Generation hervorbringen. Nachdem einmal die Zeitgenossen als Produkte ihrer Produkte dingfest gemacht wurden, bedarf es nur noch eines kleinen Schrittes, um sie ganz aus der Generationenfolge hinaus zu katapultieren und den Generationenwandel den Geräten aufzutragen, die ihn ungleich beschleunigter zu Wege bringen. Nun ist also offenkundig, dass die Technostruktur die Geschichte macht und die Menschen veraltet sind durch und durch. Schrittweise wurden sie in der diagnostizierten Generationenfolge entmachtet, bis sie schließlich als ersetzbar gelten konnten. Was also macht das Konzept der Generationen so verführerisch? Worin liegt seine Anziehungskraft und Plausibilität? Es kann Macht damit ausgeübt werden. Definitionsmacht, diagnostische Macht. Es schafft scheinbar Übersicht in verwirrenden Verhältnissen. Es gewährt die Illusion von Erklärung, denn Wirkungen lassen sich mit seiner Hilfe auf vermeintliche Ursachen zurückführen. Vor allem aber ist es ein Konzept, mit dem Gleichschaltung auf eine elegante, will sagen unauffällige, diskrete Weise bewerkstelligt werden kann. Und Gleichschaltung, verstanden als Berechenbarkeit, Erwartbarkeit, störungsfreies Funktionieren, Verfahrensförmigkeit, als Ausmerzung alles Besonderen, aller Überraschung, alles Fremdartigen, ist die Voraussetzung und die Folge der Globalisierung, der Welteinheitskultur. Im Generationenkonzept tritt die Gleichschaltung in dreierlei Gestalt zutage. Sie zeigt sich in der Vereinheitlichung der zu Generationsrepräsentanten begradigten Individuen. Das Prinzip uniform wird gegen das Prinzip unikat ausgetauscht. Damit ist zweitens verbunden eine Gleichschaltung des Geschichtsbewusstseins. Die nachträgliche Sinngebung des Sinnlosen, die den Gang der Entwicklung als einzig möglichen und darum richtigen erscheinen lässt. Schließlich löscht das Generationenkonstrukt die Vergangenheit aus. Während im alten Sinn des Wortes Generation in die Tiefe der Zeit führte, in den Brunnen der Zeit, und einem jeden Individuum seinen Ort anwies in der endlosen Abfolge der Geschlechter, ihm seine Vergangenheit und seine Zukunft gab, ist die kopfgeborene Generation scheinbar herkunftslos. Sie ist aus dem Nichts aufrufbar und jederzeit wieder abrufbar. Man kann sie in einem Akt der Mobilmachung aktivieren und umstandslos wieder loswerden. Generationen sind so modisch wie die Moden, mit denen sie liiert sind. Sie haben ihre aus der Tiefe der Zeit kommende Bestimmung abgeschüttelt. Die Generation ist ein Konstrukt, das einen Raum relativer Homogenität schafft, in dem differenzierende und potenziell spaltende Merkmale unterdrückt und geschwächt und verunglimpft werden. Das schreibt Zygmunt Bauman. Er ist auch ein Soziologe, aber er betrachtet die Generationenfrage anders als die meisten seiner Kollegen. Das Generationenkonzept würde Levinas sagen, ein Religionsphilosoph, der einem sehr zusetzen kann, wenn man ihn liest. Das Generationenkonzept dient dazu, den anderen als Antlitz auszulöschen. Es zwingt die Einzigartigkeit und Verschiedenheit des anderen unter die Herrschaft einer Abstraktion. Erkenntnis besteht darin, schreibt Levinas, das Individuum, das als Einziges existiert, nicht von seiner Einzigartigkeit her, die nicht zählt, zu nehmen, sondern von seiner Allgemeinheit her, von der allein es dann eine Wissenschaft geben kann. Und hier, sagt er, ist der Anfang jeglicher Macht. Dem Wesen der modernen Generation kommt man vielleicht am ehesten auf die Spur, wenn man den Repräsentanten einer Generation mit dem Zeitzeugen einer Epoche vergleicht. Während der Zeitzeuge Resonanz nur hat, wenn ich mit ihm spreche, tritt der Generationenrepräsentant dadurch ins Bild, dass über ihn gesprochen wird. Darin liegt der ganze Unterschied. Ich glaube, der entscheidende Unterschied im Umgang der Menschen untereinander ist überhaupt der, ob wir miteinander reden oder übereinander. Über wen ich spreche, über den kann ich verfügen. Mit wem ich spreche, dem habe ich mich ausgesetzt. Er wird sich nicht fügen. Im Angesicht seiner stehe ich selbst auf dem Spiel. Du sollst dir kein Bildnis machen, sagt Max Frisch in den Tagebuchnotizen zu dem Drama Andorra. Wer sich ein Bild vom anderen mache, mache ihn zu seinem Opfer. Das ist ein wenig beherzigtes Gebot. Wie wenig dieses Gebot beherzigt wird, lese ich in einem Profil, so nennt man das heute, das von der sogenannten Y-Generation erstellt wurde und unter diesem Stichwort Y-Generation bei Wikipedia zu finden ist. Die Generation Y beginnt nach dem Willen ihrer Erfinder so um die Jahrtausendwende. Ich lese Ihnen einige markante Punkte aus diesem Profil vor und bin vielleicht in der Auswahl ein wenig unfair. Das scheint mir aber verglichen mit dem Mangel an Fairness, mit dem hier mit sozialwissenschaftlichen Methoden eine ganze Generation abgefertigt wird, eine lässliche Sünde zu sein. Übrigens, man sollte im Umgang mit den Profilen, die heute von allem und jedem erstellt werden, auf der Hut sein. Bei unseren mittelalterlichen Vorfahren wurden die Bösewichte im Profil dargestellt. Diejenigen, die in ihrer Hybris den Turm zu Babel bauten, zum Beispiel. Oder diejenigen, die den Stephanus steinigten. Und manchmal der den Herrn küssende Judas. Wer dem Betrachter sein Profil zuwendet, verweigert ihm sein Angesicht. Und das galt unseren Vorfahren als schwere Sünde. Die Mitglieder der im Folgenden porträtierten Generation Y haben nicht einmal die Chance, ihr Antlitz zu verweigern. Die wissenschaftlichen Betrachter, die über sie schon genau Bescheid wissen, drehen ihnen von vornherein den Kopf so, dass er nur noch im Profil zu sehen ist und ersparen sich damit von den angeblichen Personen, die sie angeblich beschreiben, angesehen zu werden und ihnen in die Augen schauen zu müssen. Die Generation Y ist also nach den Vorstellungen meiner sozialwissenschaftlichen Kollegen so. Sie zeichnet sich durch eine technologieaffine Lebensweise aus. Ich kann das Wort gar nicht sprechen. Also sie zeichnet sich durch eine technologieaffine Lebensweise aus. Sie arbeitet lieber in virtuellen Teams als in tiefen Hierarchien. Anstelle von Status und Prestige rücken die Freude an der Arbeit sowie die Sinnsuche ins Zentrum. Die Millennials, so werden sie auch genannt, sind optimistisch und selbstbewusst und haben wenig Vertrauen in die Regierung, weshalb sie sich durch passiven Widerstand aktiv ins politische Geschehen einbringen. Der Soziologe Klaus Hurlmann und der Journalist Erik Albrecht beschreiben die zentralen Merkmale der Generation Y wie folgt. Die Generation Y ist den Umgang mit Unsicherheiten und Ungewissheiten der Lebensplanung gewohnt. Sie hat gelernt, das Beste aus jeder noch so undurchsichtigen Situation zu machen, zu sondieren und zu taktieren, um sich stets möglichst viele Optionen offen zu halten. Das sind alles Bemerkungen jetzt, müssen wir uns klar machen, über die jungen Leute von heute. Improvisation und Lebensplanung. Die Y-ler sind Meister im Improvisieren. Ihr Lebenslauf verliert die Geradlinigkeit, die noch für die Eltern typisch war. Sie sind in dieser Hypothese Egotaktiker, die alle wichtigen Lebensentscheidungen nach den unmittelbaren Vorteilen und Nachteilen für die eigene Person und ihr eigenes Wohlbefinden abschätzen. Bildung. Die jungen Leute investieren so viel in ihre Bildung und Ausbildung wie nie zuvor. Ein hoher Bildungsabschluss wird zur wichtigsten Munition im Kampf um einen Platz in der Gesellschaft. Der Bildungsabschluss gilt auch als Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Die Generation Y macht massenhaft Abitur. Fast 60% von ihnen, in der Mehrheit junge Frauen, schaffen das und setzen sich damit von den übrigen 40% ihrer Jahrgänge ab, die mit dieser Entwicklung nicht mithalten können. Berufliche Unabhängigkeit. Einmal im Beruf angekommen, wollen diese 60% gut gebildeten, die so etwas wie die Elite der Generation Y darstellen, dafür so viel Erfüllung, Freude und Anerkennung eintauschen wie irgend möglich. Intensives Arbeiten und lebenslanges Lernen ist für sie selbstverständlich, aber sie haben auch gelernt, mit ihren Kräften zu haushalten. Sie haben so etwas wie eine eingebaute Burnout-Sperre. Familie und Gleichberechtigung. Die Y-ler wünschen sich Kinder, aber wenn die Bedingungen in Partnerschaft, Privatleben und Beruf nicht stimmen, die Unwägbarkeiten des Lebens zu groß sind, dann bleiben sie eben kinderlos. Freizeit und neue Medien. Die Freizeit ist das Trainingslager der Generation Y. Hier lernen die Ego-Taktiker, ihren eigenen Weg durch den Dschungel der Optionen zu finden. Das Internet ist dabei, immer dabei, sei es auf dem Computer, Tablet oder Smartphone. Für die Generation Y ist eine Trennung zwischen Online und Offline längst nicht mehr sinnvoll. Politik und Lifestyle. Die Generation Y ist nicht unpolitisch. Sie definiert Politik allerdings anders als bisher gewohnt. Viele früher als politisch definierte Themen sind für die Y-ler heute eine Frage von Konsum, Ethik oder Lifestyle. Die Generation Y kämpft nicht für eine neue Gesellschaftsordnung wie andere Generationen vor ihr. Die Y-er leben ihr Leben heute einfach nach ihren Vorstellungen. Damit verändern sie dann unsere Gesellschaft auch. Nun wissen wir also Bescheid. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie diese Charakterisierung hörten. Ich habe spontan mit einem inneren Kopfnicken reagiert. Ja, so sind sie, die jungen Leute, so kenne ich sie. Dann habe ich gefunden, dass sie mir nicht sonderlich sympathisch sind. Und dann habe ich sie für den kulturellen Verfall, den ich an ihnen wahrnehme, verachtet und mich über ihren Schnuppizismus gegenüber wichtigen Existenzfragen und ihre skrupellose Egomanie aufgeregt. Und allmählich begann mir zu dämmern, dass ich der Manipulation, die da mit mir veranstaltet wurde, auf den Leim gegangen war. Denn tatsächlich kenne ich keinen einzigen jungen Menschen, der oder die so ist. Und ich kann mich dafür verbürgen, dass es keine einzige Person jüngeren Alters gibt, die so ist, wie sie uns hier vorgeführt wird. Niemand, wirklich niemand im wirklichen Leben entspricht dieser Beschreibung. Wo sind alle diejenigen geblieben, die ganz anders sind? Die nicht nur unter dem Konkurrenzdruck leiden, sondern darunter, dass sie überhaupt gezwungen sind zu konkurrieren. Wo sind die Verzweifelten und Deprimierten? Die 40% der Scheiterer sind zu uninteressant offenbar, als dass man ihnen überhaupt Aufmerksamkeit zuwenden will. Wo sind diejenigen, die sich auch noch für etwas anderes als für sich selbst interessieren? Und wo sind die ganz anderen Möglichkeiten, die in jedem und jeder Einzelnen schlummern geblieben? Sie sind weggerutscht, verschwunden, durchs Sieb gefallen, weil danach nicht gefragt wurde. So ist das bei solchen Untersuchungen. Erst sind die Merkmale da, weil nur nach ihnen gefragt wird, tauchen auch nur sie in den Antworten auf und ehe sie sich's versehen, finden sich leibhaftige Personen mit ihren 1000 Eigenheiten, mit ihren Ecken und Kanten aller Art, mit Träumen und Wünschen, mit ihren unverwechselbaren Geschichten, mit Begabungen und Talenten, die nie zum Vorschein kommen, weil sie in den Schulen keinen Platz finden, vor als klapperdürre Gerippe, die Statistik aus ihnen gemacht hat. Und dann setzt sich der Vorgang, wie beschrieben, fort. Sie beginnen sich mit den Merkmalen, die ihnen aufmontiert wurden, zu identifizieren. Denn das sind exakt die Erfolgskriterien einer wachstumsbesoffenen Produktions- und Konsumptionsgesellschaft. Das sind haargenau die Merkmale, die in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt honoriert werden. Die Beschreibung der Generation Y sagt nicht, wie sie ist, sondern wie sie sein soll. Da der Erfolg, ja selbst die Gewährleistung eines bescheidenen Lebensunterhalts eine Frage der geschmeidigen Anpassung ist, deshalb tun wir und tun auch die jungen Leute natürlich, was wir sollen. Die Darstellung, die ich Ihnen eben zu hören gegeben habe, kann man als Protokoll einer Erpressung lesen. Und wenn ich tatsächlich von den sozialwissenschaftlich ermittelten Eigenheiten an jüngeren Zeitgenossen etwas wahrnehme, dann wäre das allenfalls Grund für Mitgefühl und für Scham darüber, dass ich mit ansehe, dass sie so zugerichtet werden. Kann man jung oder alt diesem Anpassungszwang widerstehen? Können wir der alles durchherrschenden Kälte der Konkurrenz entkommen und uns einander zuwenden? Und wie wäre die Reihenfolge? Müssen wir erst Widerstand leisten, um dann zu erfahren, wie gut das Miteinander tut? Oder müssen wir erst neue Formen des Miteinanders erfinden, um dann Widerstand gegen unzumutbare Anpassungsforderungen zu leisten? Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht kommt erst der Widerstand. Und zwar nicht der Jungen gegen die Alten oder umgekehrt, sondern der Widerstand gegen das, was den einen wie den anderen geschieht. Überall werden Menschen zu Wechselbälgern umdefiniert und dabei so simplifiziert und uniformiert, dass sie zu den Verfahren und Institutionen und Funktionen, in die sie eingefädelt werden sollen, passen. Ob in der Schule, in der Arztpraxis, auf dem Arbeitsamt oder auf dem Jobmarkt, ob im Supermarkt oder in den Verkehrsadern, ob beim Geborenwerden oder beim Sterben, werden sie als Personen annulliert, und um als Funktionspartikel in die Verfahren, die überall hochbeschleunigt abschnurren, eingeklinkt zu werden. Es geht dabei um technisches und sozialtechnisches Funktionieren und nicht um das Wohlergehen von Menschen. Das erste Gebot dieses Apparates lautet: Du sollst nicht stören. Das zweite: Du sollst deinen Nächsten besiegen wollen. Das dritte: Mach dir es bequem, lass dich bedienen und versorgen. Das vierte: Punkt, Punkt, Punkt. Es wäre eine interessante und eine äußerst erhellende Aufgabe, alle 10 Gebote umzuschreiben in solche, die das System erlässt und denen wir längst vielfach, ohne es zu merken, willig Gehorsam leisten. Widerstand wäre demnach nicht Widerstand gegeneinander, sondern Widerstand gegen diese Zumutungen. Botho Strauß schrieb schon vor Dezennien, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir voneinander immer unabhängiger werden und in unserem Freiheitswahn kaum merken, dass wir vom Ganzen immer abhängiger werden. Was wäre, wenn wir Geschmack daran fänden, aufeinander angewiesen zu sein, um vom Ganzen unabhängiger zu werden? Erst wenn wir als Gesichter füreinander wieder kenntlich werden, könnten wir uns einander zuwenden und die Erfahrung machen: Wann immer wir auf einen anderen Menschen hören, statt über ihn Bescheid zu wissen, werden wir Interessantes erleben. Denn es gibt keine uninteressanten Menschen auf der Welt. Das schreibt Jewgeni Jewtuschenko in einem wunderbaren Gedicht, aus dem ich Ihnen jetzt gegen Ende hin, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich nähere mich dem Ende, das sage ich mal zu Ihrer Beruhigung, aus einem wunderbaren Gedicht, ich werde Ihnen 2 Strophen daraus vorlesen. Es gibt keine uninteressanten Menschen auf der Welt. Ihre Schicksale sind wie die Geschichten der Planeten. Ein jeder ist unwiederholbar. Und es gibt keine Planeten, die ihm ähnlich sind. Und wenn jemand unbemerkt gelebt hat und mit dieser Unbemerkbarkeit befreundet war, dann war an ihm unter den Menschen gerade seine Unbemerkbarkeit interessant. Worauf läuft das alles hinaus? Auf ein großes Plädoyer für Verschiedenheit. Und damit bin ich bei dem Untertitel meines Vortrags, bei den Grenzen und bei ihrem Verschwinden. Denn Grenzen behüten die Verschiedenheit. Was soll das heißen, fragen Sie wahrscheinlich. Und das wundert mich nicht, Denn als Hüterinnen der Verschiedenheit nehmen wir Grenzen heute kaum noch wahr. Grenzen müssen höchst widersprüchlich, gleichzeitig durchlässig und ein spürbares, nicht leicht zu überwindendes Hindernis sein. Dieser Widerspruch macht das Wesen aus, der Grenzen aus. Durchlässigkeit und Widerständigkeit müssen sich wechselseitig begrenzen und sich immer wieder neu ausbalancieren. Eine Grenze, die völlig durchlässig oder gänzlich unüberwindlich ist, hört auf, Grenze zu sein. Der Grenzverkehr, das Hin und Her zwischen Hüben und Drüben, zwischen Alt und Jung, der Austausch zwischen Diesseits und Jenseits der Grenze, darf nie vergessen lassen, dass es sich dabei um eine Grenzüberschreitung handelt. Bei Bernhard Heindl lese ich, die Grenze muss sowohl verbindlich festgesetzt als auch überschreitbar sein. Wird Letzteres verhindert, verwandelt sich die Grenze in eine Gefängnismauer, was sie einschließt, erstarrt und erstickt. Auch eine einzelne Person kann sich so umgrenzen, dass sie wie mit einer Gefängnismauer umschlossen ist, und dann wird diese Person erstarren und ersticken. Beseitigt man aber diese Grenze, wird damit eine Geschichte zum Verschwinden gebracht und eine Welt spurlos dem Erdboden gleichgemacht. Soweit Bernhard Heindl. Nichts weniger geschieht also, wenn eine Grenze fällt, als dass ein einst Unterschiedenes verschwindet und gleichgemacht wird. Das Verschwinden von Grenzen bedeutet in erster Linie einen kulturellen Untergang und nicht, wie wir unbedacht meinen, Freiheit. Dass die Grenze die Hüterin der Verschiedenheit ist, das ist ihre vornehmste Aufgabe. Sie hat, so Heindl, die Kraft, zwei Seiten auseinanderzuhalten und gleichzeitig miteinander zu verbinden. Wir modernen, globalisierten Zeitgenossen sind für diese Wirkungen der Grenzen, dass sie nämlich Verschiedenheit beschützen und Verschiedenheit stiften, unsensibel geworden. In moderner Lesart dienen Grenzen wesentlich der Wahrung von Besitzständen. Welch ein Unterschied! Ob Grenzen dazu dienen, Unterschiedlichkeit oder Besitz zu wahren. Ob sie Eigenart oder Eigentum schützen sollen. Ob sie zwischen wir hier und ihr dort verlaufen oder zwischen mein und dein. Wenn die Grenze zwischen mein und dein verläuft, habe ich es jenseits der Grenze mit einem Konkurrenten zu tun. Wir belauern uns misstrauisch gegenseitig, weil wir beide dasselbe haben wollen. Und dabei geht es ums Siegen und ums Verlieren und darum, wer das Sagen behält. Wenn aber die Grenze die Verschiedenheit bewahrt, dann ist jenseits der Grenze nicht der Rivale, sondern der mich ergänzende, vervollständigende Andere, der mir überhaupt erst ermöglicht, mich als ich selbst zu erfahren. Das kann durchaus auch im Konflikt und in der Auseinandersetzung geschehen. Es ist dann ein Verhältnis zwischen Ungleichen, die einander zu beiderseitigem Nutzen auf einzigartige Weise ergänzend sind und in einem Verhältnis von Gegenseitigkeit und Ebenbürtigkeit miteinander stehen. Das alles sage ich jetzt mit Blick auf das Verhältnis der Generationen von Alt und Jung. Verschwindet die Grenze zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt? Ja, zunehmend. Ich brauche mich nur an meine Großmutter zu erinnern, um einzusehen, wie sehr wir heute Alten uns vor dem Altsein drücken. 60 und kein bisschen weise, So betitelte der einst bekannte Schauspieler Kurt Jürgens seine offenbar unvermeidliche Autobiografie. Und er annoncierte seinen Mangel an Weisheit mit nicht geringem Stolz. Denn er verwechselte den Mangel an Weisheit mit ewiger Jugend. Mit meiner Großmutter musste ich nicht konkurrieren. Ihr Äußerstes machte sie gänzlich unverdächtig, dem Jugendwahn verfallen zu sein. Sie trug einen dicken Knoten im Genick, hatte einen krummen Rücken und einen unsicheren Gang. Wenn sie außer Hauses ging, was selten vorkam, dann wurde ihr die Luft knapp und ihr Herz bereitete ihr Pein. Aber sie wäre nie auf die Idee gekommen, dass dafür ein Arzt zuständig sein könnte. Sie wusste, Alterserscheinung und Krankheit zu unterscheiden. Sie wollte keinesfalls auf die gleiche Weise wichtig sein wie die jüngeren Familienmitglieder, aber sie war sehr wichtig. Sie arbeitete von morgens bis abends und machte sich wirklich nützlich. Denn damals gab es noch nützliche Tätigkeiten, die mit den schwächeren Kräften des Alters getan werden konnten. Flicken und Stopfen, Gartengemüse für den Wintervorrat zubereiten, stricken und nähen, den Enkelkindern vorlesen und sie versorgen. Sie beanspruchte vom spärlichen Familieneinkommen fast nichts. Das bisschen Taschengeld, das ihr zukam, verausgabte sie vollständig dafür, den Enkeln gelegentlich ein paar Mark zuzustecken. Ich hatte oft Streit mit ihr, aber ich war diejenige, die sie bat, sie zu begleiten, wenn sie doch einmal ausging, denn ich konnte ohne Ungeduld und ohne mich anzustrengen so langsam gehen, wie sie es vermochte. Ich habe vor allem vieles von ihr gelernt, was mir noch heute das Gefühl gibt, nicht ganz lebensuntüchtig zu sein. Sie war eben alt und ich war jung. Und zwischen uns verlief die Grenze der Verschiedenheit, die überhaupt unsere Begegnung erst möglich machte. Als sie starb, habe ich sehr um sie getrauert. Ja, sie war eine sehr erfahrene Frau, denn sie hatte ein schweres Leben gehabt. Ob sie sich an meiner jugendlichen Hoffnung nähren konnte, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber ich bin mir absolut sicher, dass sie mich nicht um meine Jugend beneidete. Zu beneiden gab es da nichts, denn zwischen uns verlief die Grenze der Verschiedenheit, die überhaupt erst eine Begegnung möglich macht. Denn das ist die Kehrseite. Wenn die Grenzen der Verschiedenheit verschwinden oder geleugnet werden, dann entsteht nicht etwa lebhafter Austausch, sondern gar keiner. Worauf sollte man denn neugierig sein, wenn alles so entsetzlich einerlei ist? Ich danke Ihnen.